Erlebnispädagogik ist mehr als Lagerfeuer, mehr als Action, Spiele oder draußen sein. In diesem Podcast geht es um Haltung, Wirkung und um das, was wirklich bleibt. Wir sind Clara und Matthias von Aventerra. Unsere Wege und Erfahrungen der Erlebnispädagogik sind ganz unterschiedlich, aber uns verbindet die Leidenschaft, sie lebendig zu machen und ihre Wirkung spürbar zu zeigen. Willkommen bei Mehr als Lagerfeuer. Schön, dass du da bist.
Ich habe tatsächlich irgendwo vor kurzem eine Studie gelesen oder einen Beitrag, dass die Belastungen, Störungen, Traumata und Ähnliches bei Jugendlichen oder jungen Menschen einfach deutlich höher sind, wie sie vor einigen Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten waren. Und das Interessante dabei war, gar nicht der Rückschluss drauf zu sagen, alle sind viel, viel belasteter. Das mag sicherlich ein Thema sein, sondern auch zu sagen, es wird mehr zum Thema gemacht. Es wird mehr in die Sichtbarkeit gebracht. Und das ist natürlich auch ein großer Unterschied, den es vor vielen Jahren halt so noch nicht gegeben hat. Da war das vielleicht auch noch viel, viel mehr tabuisiert, vielleicht auch viel mehr mit Scham belegt. So, man darf auf gar keinen Fall irgendwie zeigen, dass man ein bisschen, weiß ich nicht, sein Leben nicht im Griff hat oder ein bisschen ballaballa ist oder was auch immer da so die Aussagen dazu waren oder auch die Gedanken. Aber dieses offen darüber sprechen, dass es mir nicht gut geht, dass mich Dinge belasten, dass ich Momente habe, in denen ich ganz stark an mir zweifle. Ich glaube, ich habe eine höhere Sichtbarkeit bekommen. Natürlich haben wir auch durch das Thema ja Inklusion und Vielfalt, finde ich natürlich schon auch mehr damit zu tun, dass wir bei Programmen, Ferienprogrammen, Klassenprogrammen, Projekte oder ähnliches ja auch Menschen haben, die eben gewisse Diagnosen halt mitbringen. Autismus, Spektrumstörung, ADHS und was es halt im Endeffekt alles auch gibt.
Oder eben noch keine Diagnosen mitbringen und trotzdem Probleme haben, sich selber zu regulieren.
Auch das ist sicherlich was uns immer mal wieder auch, oder was uns immer begegnet, weil wenn ich mir so unseren medizinischen Selbstauskunftsbogen auch anschaue, da fragen wir natürlich schon auch im Vorfeld von einer Veranstaltung ab, welche Einschränkungen gibt's oder auf welche Dinge müssen wir achten, aber ich glaube, dass da viele Sachen auch einfach nicht benannt werden. Oder auch nicht hingeschrieben werden, dass ich hin und wieder depressive Momente habe oder ähnliches.
Ja, ist auch immer die Frage, wie relevant das für von den Eltern oder von den Jugendlichen, von den Teilnehmenden gesehen wird für unser Programm. Und natürlich auch, wie bekannt das gerade überhaupt ist. Also vor allem in den Altersgruppen, wo wir arbeiten, ist vielleicht auch noch nicht alles so reflektiert worden, auch da wieder von den Eltern, von den Teilnehmenden selber, dass da schon eine Diagnose steht, sondern man merkt, da ist irgendwie was, aber so ganz benennen kann ich es vielleicht noch nicht.
Aber für uns hat es halt voll die Relevanz.
Definitiv. Die wird vielleicht nur nicht immer so gesehen.
Ich glaube, das Thema Komfortzone-Modell ist in unserer Arbeit schon ziemlich verbreitet. So, wir kennen das alle mit diesen Übergängen von Komfortbereich in diesen Lernbereich, vom Lernbereich eben in diesen Panik-Angst-Bereich. Und am Ende begleiten wir ja immer wieder Menschen so in diesen Übergängen. Meistens so Übergang raus aus dem Komfortbereich rein, um überhaupt mal wieder Lernen nicht zu ermöglichen, aber halt einfach wieder Lust auf Lernen zu haben, sich wieder einfach auch so Situationen, Lernsettings auszusetzen. Und ja, wir versuchen natürlich schon auch immer wieder, die Menschen in ihrem Lernbereich ja auch dort voranzubringen, so dass ihre Handlungskompetenzen, ihre Lernkompetenzen ja auch größer werden. Also sprich, wir haben immer wieder herausfordernde Momente an der Stelle und von daher ist ja für uns jetzt als Erlebnispädagoginnen und Pädagogen ja schon auch irgendwo wichtig, wenn ich jetzt was wahrnehme, wo ich für mich merke, das kam jetzt unerwartet oder das fühlt sich irgendwie anders an, das zeigt sich auch anders wie das Verhalten vom Rest der Gruppe, was könnte da dahinter stecken und dementsprechend, wie reagiere ich halt da drauf und da könnte ja genau das, was du ja ansprichst, ja auch sich dahinter verbergen, dass die Person da einfach was mit sich rumträgt, was in sich hat und das aber vielleicht noch gar nicht so weit auch angegangen, bearbeitet, reflektiert worden ist, dass man tatsächlich auch schon weiß, wie kann ich denn damit umgehen oder was ist das, was das bei mir auch auslöst?
Ja, voll, weil ich meine, wir kennen alle den Bedarf an PsychologInnen oder an psychologischer Unterstützung, Beratung und den realen Plätzen. Also, dass es da nicht ganz aufgeht oder dass es da nicht in dem Tempo bearbeitet werden kann, wie es vielleicht auch nötig wäre oder wie man sich das wünscht, ist offensichtlich.
Bei mir hat sich so dieser Gedanke im Kopf entwickelt, dass ich mir überlegt habe, müssen wir nicht auch im Rahmen von unserer Erlebnispädagoginnenausbildung oder auch im Rahmen von Weiterbildungen oder von Fortbildungen nicht auch uns diesem Thema mehr annehmen? Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir so ein fundiertes Wissen brauchen, dass wir am Ende therapieren können, weil zur Therapie gehört auch deutlich mehr dazu an Grundqualifikation. Aber brauchen wir nicht am Ende so ein Handwerkszeug, dass wir zumindest in dem Raum, in dem wir uns bewegen, das gut mit begleiten können? Also müssen wir nicht zu gewissen Störungsbildern, zu gewissen Themen nicht gewisses, also Grundwissen haben, um am Ende dann auch in der Situation auch agieren zu können und zu sagen, okay, wir wollen jetzt an der Stelle das einfach auch anpassen, weil das ja auch ein ganz wichtiger Aspekt ja auch ist von Zusammenwirken, Zusammenarbeiten, dass man eben auch genauso diese individuellen Voraussetzungen und ja auch den besonderen Bedürfnissen an der Stelle den Raum geben können, ohne dass es ja auch irgendwo zur Belastung wird. Und wenn ich jetzt den Gedanken sogar noch ein bisschen weiterspinne, vielleicht auch zum Schutz von den Personen, weil wie schnell kann es natürlich passieren, wenn man als Gruppe merkt, da ist jemand dabei, der ist anders oder der reagiert auf gewisse Worte, auf gewisse Fragen, irgendwie witzig, irgendwie lustig oder der macht so ganz komische Bewegungen und so weiter. Inwieweit müssen wir nicht da auch so diese ganze Gruppe mit gewissen Kompetenzen, gewissen Wissen auch ausstatten, dass für alle klar ist, hey, das Verhalten, was sich da zeigt, ist keine Einladung da dazu, dass wir alle uns einen netten Spaß erlauben können und dass wir alle eine tolle Atmosphäre miteinander haben, die aber, wenn man es ja genau betrachtet, auf Kosten oder ja im Endeffekt zu Lasten von einer einzelnen Person geht und das noch irgendwie auch im schlimmsten Fall zu sagen, ja, der kriegt das ja eh nicht so richtig mit.
Ich erachte das als extrem wichtig, da drauf zu schauen und nicht in dieser heißen Phase aktuell einfach wegzuschauen oder das einfach unter den Tisch zu kehren, weil das vielleicht auch einfach anstrengend ist, da drauf zu schauen oder weil es einfach noch mehr von mir als Trainer fordert. Und ich persönlich bin der großen Überzeugung davon, dass wir unsere Trainer da weiterbilden müssen oder dass die Trainer sich weiterbilden müssen oder dass wir einfach mehr Wissen darüber brauchen, wie man zum Beispiel auch in Paniksituationen umgeht, weil wir, wie du gesagt hast, wir bewegen uns an den Grenzen, wir bewegen uns an der Grenze zur Panikzone, sicherlich bei den einen oder anderen Teilnehmenden und da zu wissen oder da Handlungsspielraum zu haben oder Möglichkeiten oder Methoden zu haben, um die Teilnehmenden aus der Panikzone entweder überhaupt gar nicht reinkommen zu lassen oder halt dann gut aufzufangen, gut wieder zurückzuholen. Ich erinnere mich da an eine Situation in einem Camp, was wir beide tatsächlich zusammen gemacht haben, wo auch eine Teilnehmerin letztendlich eine sehr starke Angstreaktion aufgewiesen hat und wir da auch schauen mussten. Ich habe intuitiv letztendlich gehandelt, aber ich hätte mir in der Situation schon auch Handlungsmöglichkeiten gewünscht, wo ich, keine Ahnung, nochmal letztendlich wie beim Erste-Hilfe-Kurs draufschauen kann, hey, was habe ich gerade für Möglichkeiten? Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Angstreaktionen, aber einfach so ein Grundwissen zu haben.
Was ich dafür wichtig erachte, ist, glaube ich, einfach zu unterscheiden. Haben wir jetzt eine eintägige Veranstaltung mit einer Gruppe? Ich glaube, da können wir auf ein ganz anderes Handlungsrepertoire zurückgreifen, beziehungsweise das sind unsere Möglichkeiten, glaube ich, auch ganz anders, weil wir an der Stelle auch gut sagen können, wenn jetzt im Moment die Situation für dich einfach zu belastend ist, wenn du merkst, dass wir jetzt uns in einem Bereich bewegen, der für dich einfach sehr energieintensiv ist, weil du im Moment all deine Reserven, all deine Kraft dafür brauchst, um deine eigenen Bewältigungsstrategien dann umzusetzen. Ich glaube, dann können wir auch gut den Menschen den Raum geben und sagen, nimm dir doch einfach eine Auszeit. So, und können das sicherlich dann, wenn sich so eine Gruppe noch nicht so gut kennt, auch kurz gut thematisieren und sagen, es gibt immer wieder Situationen bei Menschen, wo es einem zu viel ist, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen ist es unheimlich wertvoll, dass man dann auch diesen Raum bekommt, für sich das zu managen. Und anschließend kann man ja dann trotz alledem einen Wiedereinstieg ermöglichen. Und dann ist die Person wieder dabei und die Gruppe hat aber dadurch keinen Nachteil. Ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Punkt an der Stelle, das auch immer wieder für sich so mitzubedenken, wenn ich jetzt eine Interaktionsübung mache und gestalte die am Ende so, dass es halt nur wirklich erfolgreich sein kann, wenn echt alle mit dabei sind, dann gibt es natürlich auch keinen leichten Raum für das individuelle Bedürfnis. Also wenn ich alle brauche, um am Seil zu ziehen, weil es sonst nicht funktioniert, weil meine Aufgabe so gestaltet ist, dass es nur so am Ende auch wirklich gelingen kann, dann mache ich es diesen Personen ja unmöglich, hier sich eine Auszeit zu nehmen. Weil das bedeutet, im Worst Case dann die Gruppe scheitert. Und damit erwirke ich ja eher was Gegenteiliges, weil ja, dann erzeugt es in mir natürlich das Gefühl als teilnehmende Person, ja, jetzt haben wir verloren, wieder wegen dir. Also dann habe ich diese Schuldzuschreibungen oder Ähnliches. Wenn ich aber meine Übungen, meine Herausforderungen so gestalte, dass es nicht egal ist, aber dass es die Möglichkeit gibt, dass Personen auch mal kurzzeitig sich eine Auszeit nehmen können, ohne dass die Gruppe an der Stelle eine wirkliche Beeinträchtigung hat, was es das Erreichen einer Vorgabe oder Ähnliches angeht, dann tun wir da, glaube ich, schon relativ viel dafür, dass, wenn die Situationen auftreten, dass wir da Möglichkeiten schaffen und nicht blockieren oder sogar irgendwie, ja, jetzt stell dich nicht so an, da musst du jetzt halt einfach auch mal durch Situationen stehen lassen. Und wenn wir natürlich über einen längeren Zeitraum miteinander arbeiten, Klassenfahrt oder Feriencamp oder sonstiges, finde es dann schon auch wichtig, dass wir da nochmal anders drauf eingehen können. Weil, naja, 7 Tage, 5 Tage ist natürlich ein langer Zeitraum, wo ja auch viel Positives passiert. Und wenn dann eine Person immer wieder nicht mit teilnehmen kann, nicht nur schade, sondern dann hat die Person ja in dem Moment auch nicht dieselben Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten wie die anderen auch. Und da finde ich es dann schon nochmal ticken komplexer, mit solchen Situationen am Ende umzugehen.
Oftmals haben wir ja auch andere Methoden bei mehrtägigen Programmen. Also wir machen bei einem eintägigen Programm starten wir mit Kanu, sondern oftmals ist das mit ein Baustein bei mehrtägigen Programmen oder beim Klettern, beim Abseilen nutzen wir andere Stellen, andere Möglichkeiten, weil wir einfach die Klasse oder die Gruppe im Vorhinein nicht kennenlernen können und dementsprechend eher auf einfachere Methoden zurückgreifen.
Wenn ich mir das so überlege, dann könnte ja am Anfang von so einem längeren Projekt ja durchaus auch eine Einheit oder so einen kleinen Input auch diesbezüglich ja sinnvoll sein. Also zu sagen, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse, wir haben unterschiedliche Dinge, die uns irgendwo bewegen, die uns vielleicht auch in manchen Situationen ganz schön belasten und es ist nicht immer alles sichtbar. Und damit wir aber die Chance haben, das gut wahrzunehmen und den Dingen dann im Endeffekt auch den Raum zu geben, braucht es am Ende ja die Person selbst. Weil nur du als die Person, die für sich merkt, ich fall da immer wieder in irgendwelche depressiven Löcher oder sowas, nur du selber weißt es ja am allerbesten. Also nur du selber merkst es ja, wann ist es wieder soweit. Das heißt, am Ende braucht es ja dich auch als verantwortliche Person für dich selbst. Und du musst es rückkoppeln. Aber braucht es nicht vielleicht auch eine Möglichkeit, dass ich das äußern kann, dass ich das uns als Erlebnispädagoginnen und Pädagogen äußern kann und sagen kann, hey, immer wieder geht es mir einfach so. Immer wieder habe ich diese Gefühle, diese Momente, diese Situationen, die es mir dann nur ganz schwer oder gar unmöglich machen, gerade teilhaben zu lassen. Wenn das passiert, dann weiß ich für mich schon aus meiner Erfahrung, wenn ich so reagiere, dann tut mir Folgendes gut.
Das kann man ja auch übertragen auf Angstreaktionen. Also, weil ich glaube, viele hatten schon mal eine Angstreaktion, egal in welcher Ausprägung. aber man selber weiß einfach, was einem am besten hilft in so einer Situation. Egal, ob es jetzt Abstand ist, egal, ob es jetzt Ablenkung ist oder, weiß ich nicht, zusammen atmen oder da gibt es ja super viele Möglichkeiten. Und wenn man das thematisiert, finde ich es schon auch sehr schön zu erfragen oder vielleicht auch mal die Teilnehmenden zum Reflektieren zu bringen, was hilft dir in verschiedenen Situationen? Was hilft dir, wenn es dir nicht so gut geht? Was brauchst du von uns als Trainerteam? Was brauchst du von den anderen? Was brauchst du von dir selber?
Da würde ich voll gerne noch eins ergänzen, weil ich glaube, hier ist natürlich auch dann schon irgendwo dieser vielleicht auch schmale Grat so, wo es dann doch so in die ersten Ansätze von vielleicht auch Therapie oder sowas gehen kann. Deswegen finde ich so diese Fragenumkehr oder diesen anderen Blick an der Stelle vielleicht auch eine gute Möglichkeit, nämlich du weißt genau, was tut dir nicht gut in dem Moment. Also wir brauchen erst gar nicht drauf zu schauen, okay, was können wir tun, dass es dir besser geht, so, wenn du es vielleicht in dem Moment ja auch noch gar nicht benennen kannst, weil du dich noch gar nie so ausführlich damit beschäftigen konntest, weil es vielleicht auch für dich gerade noch ziemlich neu ist oder noch nicht so viele Erfahrungswerte da sind. Aber ich glaube, wir wissen alle, was uns in solchen Momenten nicht gut tut. Weil das ist das, was wir wahrscheinlich schon ganz häufig erlebt haben von Menschen, die ja dann mit so einem Verhalten auch irgendwie überfordert sind oder machtlos sind, die dann irgendwie versuchen zu reagieren. Und ich glaube, diese Erfahrung lässt sich super gut kommunizieren. Und damit hätten wir die Chance, zumindest die Situation, das Verhalten, ja nicht noch in ein noch schlimmeres Umfeld zu setzen oder das nochmal zu verstärken. Und das könnte für mich sowas sein, wo ich sage, wenn wir das merken als Erlebnispädagoginnen und Erlebnispädagogen, dann eben nicht nur in diese Richtung zu fragen, hey, was können wir an der Stelle tun, sondern wenn wir merken, okay, da geht's nicht weiter, also da kommt vielleicht auch nichts, dann genau in die andere Richtung zu denken und sagen, okay, aber was können wir lassen, was können wir vermeiden, was aus deiner Erfahrung hat dir bisher einfach nicht gut getan, was hat dieses Verhalten noch bestärkt, was hatte ich noch viel wütender gemacht, was hatte ich noch viel mehr dazu gebracht, dich zurückzuziehen, was hatte ich unterstützt, noch mehr in die Aggressivität zu kommen oder in die Lautstärke zu geraten oder was auch immer. Ich muss es an der Stelle gar nicht so ganz genau wissen, ich muss nur wissen, was hatte ich dir einfach nicht geholfen.
Ich finde die Fragen voll gut und voll wichtig und ich glaube, das ist das, was es unseren TrainerInnen einfach sehr einfach macht, in solchen Situationen auch gut zu reagieren. Und wenn wir diese Fragen, genau letztendlich wie beim Kinderschutz auch, vorformulieren oder wenn es Möglichkeiten gibt, die wir den Trainern an die Hand geben können oder die vielleicht auch ein Stück weit selber erarbeitet werden müssen, dann spiegelt das für mich einfach eine klare Haltung wider.
Ja, und ergänzend dazu, glaube ich, ist es auch da unheimlich wichtig, dass wir von Anfang an nicht nur diesen Lernraum, den wir schaffen, irgendwo mit Verhalten zu begrenzen, weil das hatten wir ja auch schon so, diese Thematik Schiedsrichterrolle. Wir haben ein Spielfeld, wir haben Verhaltensweisen, die wir haben wollen und wir haben Verhaltensweisen, die wir aber auch irgendwo mit Konsequenzen belegen, so dass wir nicht nur darauf achten, dass der Rahmen eingehalten wird, sondern dass wir genauso auch dieses Thema auch am Anfang mit reinbringen und zu sagen, es gibt, ja, muss man glaube ich mal so ein bisschen drauf schauen, aber genauso, hey, manchmal entstehen Reaktionen, weil man in eine Situation kommt, in eine Situation für sich selbst, die einfach schwer zu kontrollieren ist, die einfach was auslöst, was mit dem aktuellen Moment gar nichts zu tun hat, sondern das kommt aufgrund von einer Erfahrung, von einer Situation auch aus der Vergangenheit, das kommt vielleicht einfach aufgrund von einer Erkrankung und so weiter. Und dass wir auch da, wenn sowas eben auftaucht, oder für uns alle ja spürbar ist, wir uns vielleicht, und das finde ich eigentlich einen ganz, ganz schönen Gedanken dazu, du hast den auch schon ein paar Mal immer wieder auch so benannt, was steckt eigentlich hinter dem sichtbaren Verhalten? Also dieser Satz aus der Systemik eigentlich zu sagen, hinter jedem Verhalten steckt ja eine positive Absicht. Und in dem Moment steckt ja hinter dem Verhalten ja auch was, ich habe eine Regulierungsstrategie vielleicht an der Stelle oder ich muss jetzt laut werden, um mit der Belastung, mit der Situation zurechtzukommen. Also
na, der Körper ist halt einfach in einem Überlebensmodus. Der kann gerade nicht anders.
Genau, und erwartet aber am Ende davon, dass es mir hinterher wieder besser geht.
Genau, ja.
Also, und vielleicht ist das ja sowas, was wir auch gerade am Anfang mit reingeben müssen, zu sagen, nicht nur wir halten uns an die Regeln des guten Miteinanders, sondern auch wir schaffen uns den Raum, wenn wir ein Verhalten wahrnehmen, dass wir nicht sofort darauf reagieren müssen, sondern wir uns erst diese 3-5 Sekunden Zeit nehmen und zu überlegen, was steckt denn da eigentlich da dahinter? Und wenn es sich für mich nicht erschließt, warum, dass wir dann die Möglichkeit haben, das vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise auch mit einem gewissen Grundwissen auch zu thematisieren und im Endeffekt zu sagen, ja, hier steckt Folgendes dahinter. Und das können wir als Erlebnispädagoginnen und Pädagogen ja machen, wenn wir zum Beispiel ein gutes Basiswissen haben und wenn wir auf der anderen Seite natürlich von den Personen auch die Infos bekommen. Gerade wenn wir es nicht über einen medizinischen Selbstauskunftsbogen oder sowas bekommen, wirklich auch an der Stelle dann das Wissen sozusagen so weitergeben, dass die Gruppe am Ende auch verstehen kann oder das auch akzeptieren kann, dass es gar nichts damit zu tun hat, hier im Mittelpunkt zu stehen oder die Gruppe zu benachteiligen oder wie auch immer.
Voll wichtig. Ich finde, da sollte man sehr achtsam mit den vielleicht auch Geschichten, die man dann hört, umgeht. Also es kann gut sein, dass dann Jugendliche, Kinder auf uns zukommen und uns Situationen erzählen, von denen wir eigentlich gar nicht so recht hören wollten, sondern einfach die Reaktion verstehen wollen und dass wir dann damit einfach gut umgehen und uns selber vielleicht auch dann gut mit Selbstfürsorge versorgen.
Aber könnte es nicht da dann auch eine gute Vorgehensweise sein, dass ich sage, jetzt habe ich es geschafft, dass innerhalb von so einem Feriencamp zum Beispiel eine Teilnehmerin auf mich zukommt oder ich sehe vielleicht auch, dass die ganzen Unterarme geritzt sind oder sonstiges. Wäre das nicht dann auch ein gutes Vorgehen, so mit dieser Person, so als Erlebnispädagogin, als Erlebnispädagoge da im Austausch zu sein und dann auch aktiv zu fragen? Mir ist aufgefallen, ich habe wahrgenommen ein Verhalten, körperliche Merkmale oder ähnliches. Ich kann mir vorstellen, dass das die anderen Teilnehmenden auch wahrnehmen. Was würde denn dir helfen? Was können wir denn an der Stelle auch kommunizieren? Welche Informationen, wie viel Informationen, was ist aus deiner Perspektive als betroffene Person hilfreich? Und wenn du mir dann als betroffene Person dann sagst, du, ich möchte eigentlich nicht, dass ich darauf explizit angesprochen werde, oder aber ich möchte gerne, dass wir im Vorfeld das kurz benennen, dass ich das habe. Ich möchte das gerne selber kurz im passenden Rahmen erzählen. Das kann ja auch eine große Chance sein. Oder aber auch, kannst du das für mich stellvertretend übernehmen und was soll ich denn dann genau erzählen? Also das finde ich genau an der Stelle einfach ein guter Ansatz, die Person eben da aktiv mit einzubinden. Und damit hat die Person auch wieder die Kontrolle, weitestgehend die Kontrolle darüber. Und genau dann können wir auch reagieren und unterstützen und sagen, wir hatten darüber gesprochen, dass das nicht weiter thematisiert wird in der Gruppe.
Ja, könnte mir vorstellen, dass jetzt bei dem einen, bei der anderen Zuhörerin das Gefühl aufkommt von, oh shit, jetzt muss ich da auch noch drauf achten oder oh shit, das ist einfach so ein Riesenthema, ich möchte da bloß nichts aufmachen oder bloß nichts wieder aufreißen oder so. Hast du eine Idee, wie man dieses Gefühl vielleicht auch sich dem Gefühl annehmen kann oder wie man da einen anderen Blickwinkel drauf bekommt, ohne dass das ein großes Fass wird, was ich jetzt aufmache?
So, aus meiner Erfahrung ist das, sich drüber zu unterhalten. Ich glaube, da steckt schon ganz, ganz viel drin. Wenn ich Dinge, die ich beobachte, wenn ich Dinge, die ich wahrnehme, wenn ich Gefühle, die ich habe, einfach nicht für mich behalte und es irgendwie versuche, mit mir selber auszumachen, sondern wenn wir im Trainerteam oder im TrainerInnen-Team einfach über sowas sprechen können. Und zwar nicht in dieser Art und Weise, boah, hast du schon gesehen, wie komisch die oder derjenige sich verhält, sondern wirklich auf dieser neutralen, beobachtenden, wahrnehmenden Ebene. So, mir ist heute das und das aufgefallen und ich habe für mich gemerkt, dass es mich beschäftigt. Also auch immer wieder so diesen Rückbezug, warum will ich es eigentlich ansprechen? Weil es mich beschäftigt, weil ich es nicht einschätzen kann, weil ich mich an der Stelle vielleicht auch ein bisschen überfordert oder ohnmächtig fühle. Ich glaube, das ist schon mal der allerwichtigste Schritt, sowas auch zu machen und auch diese positive Absicht am Ende ja auch wieder in den Vordergrund zu stellen. Ich kann es nicht einordnen. Ich möchte nichts schlimmer machen. Ich möchte nichts therapieren, sondern ich möchte einfach für die Zeit, die wir miteinander verbringen, einen schönen Rahmen schaffen. Einen Rahmen, in dem wir uns beide bewegen können, in dem du als Teilnehmerin dich sicher fühlst, in dem du probieren kannst. Und das, glaube ich, ist unheimlich wichtig, dass man sowas im Team schon mal untereinander austauscht, auch Wahrnehmungen abgleicht, vielleicht gemeinsam überlegt und wenn es notwendig ist, natürlich auch nochmal eine Expertise von außen zu holen. Das ist ja auch das, was wir immer wieder anbieten, zu sagen, dann frag doch nochmal jemand aus dem Büroteam an oder ähnliches. Und der zweite Schritt ist sicherlich auch genau das mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu machen. Das anzusprechen und genauso auf diese wertschätzende Art und Weise zu sagen, hey, mir ist das aufgefallen, ich habe gesehen, deine Unterarme sind geritzt, ich tue mich jetzt gerade schwer, das für mich gut einzuordnen, so, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll und ich frage mich, wie reagieren denn zum Beispiel andere Teilnehmer drauf, wenn die das dann sehen, wenn wir an Badesee gehen oder ähnliches und wie kann es uns gelingen, da ein gutes Miteinander zu ermöglichen? Wie kann ich auch reagieren? Du bist die Expertin für das, was dir gut tut. Oder du bist auch, so wie wir es vorhin hatten, die Expertin da dafür, was dir nicht gut tut. Und ich möchte dich dabei unterstützen. Und ich glaube, mit diesen zwei Punkten haben wir schon ganz, ganz viel erreicht. Und wenn ich dann dazu noch so ein gewisses Grundwissen habe, dass ich das einfach einschätzen kann, dann habe ich nämlich die Chance, meine Programmpunkte, meine Herausforderungen, meine Planung auch an der einen oder anderen Stelle entsprechend so modifizieren, dass ich Momente, die vielleicht einen besonderen Belastungscharakter haben, die triggern oder ähnliches, zu minimieren. Und trotzdem, und da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich ja vorhin auch schon mal angesprochen hatte, trotzdem Erfolge möglich machen, trotzdem ein Miteinander zu gestalten, trotzdem zu zeigen, hey, Vielfalt und Unterschiedlichkeit und unterschiedliche Bedürfnisse werden immer da sein. Und wir können trotzdem, oder es steht eine Riesenchance da dabei, dass wir das wahrnehmen können und dass wir das auch integrieren können, beziehungsweise eine gute Zusammenarbeit hat auch immer was damit zu tun, dass wir Freiräume möglich machen, die nicht ausgenutzt werden, sondern im Gegenteil, die es dann wieder möglich macht oder möglich machen, dass jeder seine Stärken dann auch wieder einbringen kann. Das ist ja eigentlich eine Riesenkompetenz, die wir ja an der Stelle dann auch erwerben.
Total, auf jeden Fall. Ich finde den Gedanken sehr schön, vor allem auf die Camps bezogen, den Jugendlichen, die sehr viele Herausforderungen haben, zu unterstützen und so zu unterstützen, dass die auch mal gesehen werden und es auch trotz der inneren Belastung was möglich ist. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass das ganz oft einfach so, oh Gott, da möchte ich nicht dran, da möchte ich nichts machen, da traue ich mich gar nicht, überhaupt irgendwas zu machen und dann lieber gar nicht. Dann bleib mal lieber zur Seite und mach das mal lieber nicht. Und ich finde es voll schön, den Gedanken, den Jugendlichen auch das zu ermöglichen.
Transparent, offen, zugewandt sind, glaube ich, an der Stelle wichtige Kompetenzen.
Und Achtsamkeit finde ich auch.
Genau. Und wenn ich das so in meine Haltung integriere, die ich als Erlebnispädagogin oder Erlebnispädagoge habe, ich glaube, dann sind wir schon ein ganz, ganz großes Stück weiter.
Ich glaube auch.
Was sind deine Gedanken dazu? Welche Impulse nimmst du mit und welche Erfahrungen hast du gemacht? Schreib uns in die Kommentare und lass uns darüber in Austausch kommen. Alle weiteren Infos und Links findest du in der Folgenbeschreibung. Das war ein Einblick in echte und wirksame Erlebnispädagogik mit Aventerra. Bei uns geht es um mehr als Lagerfeuer.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.